So, das Schlimmste von der Predigt ist vorbei. Meiner Frau gesagt, soll ich das machen? Sie hat gesagt, das ist doch lustig, mach das. Am 14. April 1912 fuhr die Titanic mit hoher Geschwindigkeit durch die Nacht. Das Kommando, Kapitän hat sich bereits schlafen gelegt, hat die Warnungen vor den Eisbergen nicht beachtet. Um 23.40 Uhr Bordzeit kollidierte dieser Luxusdampfer mit dem Eisberg. 1514 Menschen haben in dieser Nacht ihr Leben verloren. Niemand, wirklich niemand hat damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Wir sind in unserer Predigtserie heute beim Abschluss Hymenäus Challenge. Und heute geht es um Eisberge, darum dieser Einstieg. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in der Bibel kommt auch die Titanic vor. Ich meine nicht die Arche Noah, die ging ja nicht unter. Aber so als Bild, als Metapher, und zwar in 1. Timotheus 1, und das ist der heutige Predigttext, Vers 19 bis 20. Ich lese gerade den ganzen Abschnitt, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt doch bitte auf. 1. Timotheus 1, Abvers 18, da steht: So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Geht jetzt heute in dieser Predigt nicht um Timotheus? Und was da steht in Vers 18, auch nicht um die Überlieferung an den Satan. Das wäre auch eine Predigt für sich, so Gemeindezucht, Gemeindedisziplin, ganz schwieriges Thema. In meiner Predigt heute geht es um diesen Teil hier. Um Vers 19 und 20a, da steht: Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander. Da steht einige, nicht nur Hymenäus und Alexander. Das war eine Gruppe, einzelne werden namentlich genannt, wahrscheinlich waren das die Leiter so. Vielleicht waren Hymenäus und Alexander Gemeindeleiter in der Gemeindeleitung, vielleicht haben sie auch gepredigt, vielleicht haben sie den Lobpreis geleitet, vielleicht die Moderation gemacht, wahrscheinlich waren sie auch auf der Bühne damals, mittendrin, darum werden sie namentlich genannt. Das ist etwas, was mich schon immer wieder beschäftigt. Wenn ich Menschen sehe, die so gut gestartet sind mit Gott, die mittendrin waren und dann plötzlich den Glauben über Bord werfen, Schiffbruch erleiden im Glauben. Ich meine, es ist das eine, wenn jemand die Gemeinde wechselt. Es ist etwas ganz anderes, wenn jemand den Glauben hinschmeißt, aufgibt. Das bewegt mich. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Gewissen, das ist ja so wie der innere Gerichtshof. Dieses Gewissen, das wir haben, das entschuldigt oder klagt uns ständig an. Wenn wir handeln, wenn wir denken, wenn wir tun, ständig haben wir so dieses Gewissen in uns, das entweder unser Verhalten entschuldigt, also gutheißt, oder anklagt. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Gewissen hat, Römer 2, Vers 15. Und dass darum kein Mensch sich auch mal vor Gott entschuldigen kann und sagen kann, ich, Gott, ich habe halt nichts von dir gewusst. Weil Paulus sagt, jeder von uns hat ein Gewissen, das darauf hinweist, dass es das Gesetz Gottes gibt. Nun ist aber unser Gewissen zunächst mal einfach, ich sage mal, neutral. Unser Gewissen, das kann von der Bibel her gut sein oder rein sein, es kann aber auch böse oder schwach sein. Unser Gewissen schlägt also nicht einfach richtig aus, sondern unser Gewissen, da kommt es darauf an, wie der Gerichtshof besetzt ist. Und das hängt sehr stark zusammen mit unserer Erziehung, mit der Kultur, in der wir leben, der Gesellschaft. Unsere Prägung bestimmt unser Gewissen. Es ist also nicht so, dass jemand sagen kann, damals hatte ich ein gutes Gewissen, darum war es gut, und damals hatte ich dabei kein schlechtes Gewissen und deshalb war es auch gut so. Nein, unser Gewissen, das muss geeicht werden. Und ich sage mal, die einzige wirklich absolut gute Eichung ist das Wort Gottes. Daran, an der Bibel, das ist der objektive Maßstab, daran muss es geeicht werden. Die Bibel bestimmt, was gut und böse ist. Nun waren Hymenäus und Alexander, das waren Gläubige, die haben das Wort Gottes, so wie es damals vorlag, gekannt. Sie haben den Willen Gottes gekannt. Sie hatten den Heiligen Geist. Und jetzt bringen sie ihr Gewissen zum Schweigen. Sie haben also ihr Gewissen unterdrückt. Nun, wie kann man das Gewissen zum Schweigen bringen? Darf ich euch mal bitten, ein bisschen mitzudenken, einfach laut zu sagen, was denkt ihr, wie kann man das Gewissen zum Schweigen bringen? Einfach laut. Indem man sagt, das macht ja jeder. So, das Argument der Mehrheit benutzt. Ablenkung. Die anderen sind schuld. Genau, man weiß es beim ersten Mal noch sehr deutlich, beim zweiten Mal auch deutlich, beim dritten Mal beim vierten Mal nicht mehr deutlich. Man macht es tausendmal hintereinander, bis es wie normal ist. Weiter. Ich denke auch, Ablenkung, vielleicht Arbeiten ohne Ende, Medien, Joshua hat schon einige Dinge auch gesagt vorher, Lauheit, dass man das Gewissen zum Schweigen bringt, indem man auch nicht mehr betet, die Bibel liest, nicht mehr in den Gottesdienst geht, nicht mehr Gemeinschaft hat mit anderen Gläubigen, keine Kleingruppe mehr besucht, weil dort sagt man ja eh nur das, was ich nicht hören will. Da sollten die Alarmglocken angehen. So denkt, die sagen ja auch nur, was ich... Und so. Sie haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Es gab mal ein Anspiel vor einem Gottesdienst vor vielleicht etwa 20 Jahren. In diesem Anspiel gab es so wie eine Pille, die lautete Seele über Tönosan. Ich glaube, das ist die Pille, mit der man das Gewissen zum Schweigen bringen kann. Mit dem Seele über Tönosan. Das Gewissen ist also im Grunde so etwas wie ein Warnsystem. Weiß nicht, hat euer Auto so einen Spurhalteassistenten? Also unseres hat das nicht. Aber ich habe gehört, dass diejenigen, die das haben, viele schalten es aus. Das ist nur mühsam, oder? Das ist einfach so ein dummer Ton. Es gibt ja so viele Warnanlagen, oder? Und am liebsten, also, die nerven doch nur, oder? Und das Gewissen könnte genauso wie ein Spurhalteassistent sein. Vielleicht ein ganz, ganz treffendes Bild so. Man kommt neben die Spur und dann geht der Alarm los, aber der nervt nur, also schaltet man ihn ab. Das haben Hymenäus, Alexander gemacht. Sie haben ihr Warnsystem ausgeschaltet. Und was ist passiert? Etwas, was oft passiert, wenn jemand denkt, dieses Warnsystem brauche ich nicht. Man erleidet Schiffbruch. Das ist eigentlich eine krasse Metapher, die Paulus hier verwendet. Die Menschen damals wussten, was Schiffbruch bedeutet. Und wir wissen es auch. Oder Titanic. Oder was war der Costa Concordia? Ich habe gestern noch gegoogelt. Dieses Schiff war etwa gleich lang und breit wie die Titanic. Oder? 36 Tote gab es vor gut 10 Jahren. Zum Glück gibt es heute Helikopter zur Rettung. Oder ich denke an die Schiffbrüche im Moment vor Lampedusa. Vielleicht habt ihr auch davon gehört, gelesen, gesehen. Das sind schreckliche Bilder. Wenn jemand Schiffbruch erleidet, dann gibt es oft Tote. Dann gibt es Menschen, die kommen, um zu retten und dann nicht mehr oft auch nicht mehr alle retten können. Und genau dieses Bild verwendet hier Paulus und sagt, die haben ihr Warnsystem ausgeschaltet. Und jetzt haben sie Schiffbruch erlitten. Ich habe mich gefragt, was war es bei Hymenäus, Alexander, bei diesen, dass sie Schiffbruch erlitten haben. In 2. Timotheus 2,17 steht, wie ein todbringendes Krebsgeschwür breitet sich ihre falsche Lehre aus. Zu ihnen gehören auch Hymenäus und Philetus. Kommt noch ein weiterer Name. Also dieser Hymenäus, Alexander, wissen wir es nicht genau, aber bei Hymenäus war es so, dass er sich anscheinend an Streitigkeiten über Worte beteiligt hat. So der Kontext, 2. Timotheus 2, man streitet über einzelne Worte und Dinge, die eigentlich nicht zentral sind, die marginal sind, und dann verliert man die Hauptsache. Das kann auch heute passieren. Ich denke hier an die progressive Theologie, die liberale Theologie oder an Verschwörungstheorien. Plötzlich ist man stundenlang im Internet und denkt, der Einzige jetzt zu sein oder der es jetzt erfasst hat. Aber das Evangelium ist nicht mehr im Zentrum. Ich glaube, wir stehen alle so in diesem Kampf, so in der Gefahr, Schiffbruch zu erleiden. Ich glaube, da ist keiner von uns gefeit. Dass Dinge plötzlich wichtiger werden als Gott. Dass anderes wichtiger wird als seine Gemeinde. Mein Jesus liebt nichts mehr in dieser Welt als seine Gemeinde. Es ist seine Braut, für die er gestorben ist. Es ist sein Tempel, sein Bauwerk. Plötzlich werden andere Dinge wichtiger. Wir alle haben unsere Eisberge. Und ich weiß nicht, wie deine Eisberge heißen. Vielleicht ist es der gleiche Eisberg wie bei Hymenäus. Eine falsche Lehre. Man rammt hinein und plötzlich gibt man den Glauben auf. Plötzlich glaubt man nicht mehr, dass die Dreieinigkeit wahr ist. Plötzlich glaubt man nicht mehr, dass Jesus Gott ist. Plötzlich glaubt man nicht mehr, dass es eine leibliche Auferstehung der Toten gibt. Plötzlich glaubt man nicht mehr, dass die ganze Bibel Wort Gottes ist. Und die Geschichte, schon die jüngere Geschichte, zeigt, dass so ein erster Schritt bei einigen bereits dazu geführt hat, dass sie 10, 20 Jahre später sich nicht mehr als Christen bezeichnen. Eine Irrlehre, eine falsche Lehre. Vielleicht ist aber bei dir auch ganz ein anderer Eisberg. In den letzten Monaten und Jahren sind ja einige Pastoren auch gefallen, sag mal, wie so in Eisberge hineingerast. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ganz traurig, wenn ein Pastor fällt, das große Auswirkungen für die Gemeinde, für die Gemeindeverbände, für die Christen als solches. Und wenn man so beachtet, so betrachtet, was waren so die Eisberge der Pastoren? Hat jemand gesagt, dann sind es eigentlich wie so drei: Girl, Gold and Glory. Sex, Geld und Macht. Ich meine, das sind die typischen Eisberge von jeder Leitungspersönlichkeit. Jeder, der irgendwie Leiter ist, Verantwortung hat, steht in der Gefahr, in Bezug auf Sexualität, Geld und Macht zu scheitern. Das ist traurig. Wie heißt dein Eisberg? Ich möchte drei Beispiele für Eisberge nennen. Ich meine das jetzt nicht moralisch im Sinne von, das sind die schlimmsten Eisberge, sondern als Idee. Vielleicht hast du ganz einen eigenen Eisberg. Aber ich glaube, dass diese drei Beispiele, die ich nun nenne, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, uns alle betreffen könnten. So der erste Eisberg. Der erste Eisberg, über den ich sprechen möchte, ist das Geld. Ich meine, wir Schweizer, wir reden ja nicht über das Geld, oder? Wir haben es. Jesus war kein Schweizer. Jesus hat sehr, sehr, sehr oft über das Geld geredet.
Er hat mehr über Geld geredet als über Sex. Wir Christen machen es manchmal ein bisschen anders. Schlimmen Sünden, oder? Sind die sexuellen Sünden. Geld, kein Problem. Jesus aber sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Sagt nicht, ihr sollt nicht. Sagt, ihr könnt nicht. Geht nicht. Entweder Gott oder Geld, wörtlich Mammon, so die Liebe hinter dem Geld. Nun, warum ist Geld eigentlich so attraktiv? Weil man scheinbar mit Geld sich alles leisten kann. Ich kann mir Gesundheit leisten mit Geld, Versicherungen abschließen, Ärzte bezahlen, Operationen. Ich habe scheinbar das Gefühl, ich bin sicher im Bereich Gesundheit, wenn ich Geld habe. Geld gibt mir die Möglichkeit, Nahrung zu kaufen, zu wohnen, die Existenz zu sichern und auch die Möglichkeit, Vergnügen zu haben, Ferien, Luxus. Geld ist so attraktiv. Und ich glaube, dass dieser Eisberg des Geldes, der geht ganz, ganz tief und kommt nur ganz knapp über die Oberfläche. Das ist eigentlich eine physikalische Anomalie. Weil der ist eigentlich unglaublich tief, unglaublich verborgen und man sieht ihn fast nicht. Denn ich habe noch kaum einen Christen gesehen, der mir gesagt hat, so in der Seelsorge, oh, Geldliebe ist mein größtes Problem. Das ist eine gesellschaftlich anerkannte Sünde, ist kein Problem. Das Geld zu lieben in unserem Land. Vielleicht ist das dein Eisberg. Es kann so schnell gehen, Geld kann eine ungeheure Kraft ausüben. Und es kann auch als Gemeinde passieren, dass man plötzlich den Auftrag aus den Augen verliert und nur noch vom Geld bestimmt ist. Nicht mehr vom Auftrag bestimmt wird, sondern vom Budget. Ich nenne das die Budgetgemeinde. Ein anderer Eisberg, über den ich reden möchte, ist die Anerkennung. Jeder Mensch ist ja auf der Suche nach Anerkennung, nach Liebe, nach Geborgenheit. Die Frage ist nur, wo hole ich das, was meine Seele irgendwie so will? Wir alle haben ja ungestillte Seelen. Und wo hole ich jetzt das, was meine Seele so will? Und jeder von uns holt das irgendwo. Manche holen ja die Anerkennung ganz dominant. Das fällt auf. Bei den Kindern beispielsweise. Oder wenn jemand auf dem Sprungturm steht und dann durchs ganze Schwimmbad dem Leiter zuruft, und dann macht er einen Salto. Schon oft erlebt so. Oder Kinder sagen, Papi, schau mal. Ja. Wenn man dann älter wird und immer noch so wirkt, dann wird das sehr unangenehm für die anderen. Oder? Vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die schauen euch ständig so an, wenn sie etwas machen oder etwas sagen. So. Ich brauche Aufmerksamkeit, Anerkennung. Finden wir mühsam. Darum machen wir es viel subtiler. Und suchen die Anerkennung, die Liebe, die Geborgenheit, so dass die anderen es nicht gerade so merken. Aber wir brauchen sie trotzdem. Gott sagt, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ich finde das einer der treffendsten Bibelverse, die es gibt. Gott sagt, ihr verlasst die Quelle, die wirklich eure Seelen sättigen könnte. Stattdessen grabt ihr Zisternen, das sind so Wasserauffangbehälter oder vom Regenwasser. Keine Brunnen, sondern die sammeln das Regenwasser. Es ist abgestandenes Wasser. Gott sagt, ihr verlasst die lebendige Quelle und stattdessen grabt ihr und trinkt von abgestandenem Wasser. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Möchte ich fragen, wo gräbst du? Vielleicht denkst du, wenn ich dann mal, dann. Oder? Wenn ich eine gute Predigt halte, dann bekomme ich Anerkennung. Vielleicht denkst du, wenn ich mal Chef bin und alle zu mir hochschauen. Wenn ich mal reich bin, erfolgreich. Wenn ich mal einen Partner habe, Kinder habe, die gut gelungen sind. Wenn ich dann mal, dann. Das Problem, es reicht nie. Es reicht nie. Dieses Wasser sättigt uns nicht. Gott spricht, ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Jemand nannte diesen Vers in der letzten Woche den McDonald-Vers. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ohne Gott bleibt in unserem Leben stets ein Mangel. Durst, Hunger, irgendein Loch, eine Sehnsucht, die nicht mit nichts auf dieser Welt gestillt werden kann. Noch ein Eisberg. Als drittes noch Partner. Mein Partner muss mir geben, was ich brauche. Mein Partner ist für mein Glück verantwortlich. Das ist ja die heutige Sichtweise so. Man sucht sich einen Partner, der mir das maximale Glück geben kann. Und wenn er mir es nicht mehr gibt, muss ich halt wechseln. Mein Partner, das kann auch so ein Eisberg sein. Und was, wenn es den Partner nicht gibt? Wo hole ich mir dann die Sexualität? Vielleicht im Internet? In Chatrooms? Sind voll mit Frauen, die sich emotionale Nähe wünschen. Macht mich das satt? Niemals, nie. Es bleibt eine große Leere zurück. Du deine Seele sättigen willst, deinen Partner, der dir das Glück gibt. Das gelingt nicht. Jemand sagte mal, jeder Ehebruch ist ein Weg von 5000 Schritten. Nach 10 Schritten solltest du umkehren. Auch der Partner kann dazu führen, dass ich im Glauben Schiffbruch erleide. Was ist dein Eisberg? Vielleicht sind es einer, zwei, drei, ganz andere. Überleg dir, was ist dein Eisberg? Vielleicht denkst du jetzt, ich habe keinen. Mir kommt kein Eisberg in den Sinn. Dann ist das wahrscheinlich dein Eisberg. Dass du den Eindruck hast, es gibt keinen. Denn das ist das größte Problem. Wenn man den Eindruck hat, es gibt kein Problem. Das war das Problem bei der Titanic. Sie gedacht hat, unzerstörbar, gibt keine Eisberge, die uns da zerstören können. Was heißt es aber, wenn ich den Eisberg kenne? Bring dich in Sicherheit. Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. Bring dich in Sicherheit. Wie? Indem du darüber sprichst. Indem diese Eisberge an die Oberfläche kommen. Sprich darüber. Vielleicht so als Hausaufgabe für jeden. Der nächsten Woche mit einer Person des Vertrauens über meinen Eisberg sprechen. Vielleicht, wenn ihr in der Kleingruppe eine sehr wunderbare Stimmung schon habt, sehr vertrauensvoll ist, ist vielleicht auch da mal Gelegenheit, mal über die eigenen Eisberge zu sprechen. Doch diese verborgenen Berge, Eisberge sind ja zu 90% unter Wasser. Das, was niemand richtig sieht. Mal darüber zu sprechen, wo man den Eindruck hat, dass man gefährdet ist. Und dann betet gemeinsam. Und so verlieren die Eisberge ihre Macht. Denn kein Schiff fährt in einen Eisberg hinein, den es schon tausende Kilometer vorher sieht. Vielleicht bist du aber auch schon so weit, dass du den Eisberg jetzt ganz nahe siehst oder sogar schon kollidiert bist. Weil du wie in deinem Leben den Blinker falsch gestellt hast, das Frühwarnsystem ausgeschaltet, Navi ausgeschaltet und jetzt rennst du total in die falsche Richtung. Oder bist schon kollidiert. Ich muss dir sagen, Sünde schmeckt zuerst ganz süß und dann total bitter. Wenn es in deinem Leben so ist, dass du in die falsche Richtung unterwegs warst, dann möchte ich dir eine Geschichte erzählen heute Morgen. Es ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat und die sehr, sehr bekannt ist. Die meisten von uns kennen sie wohl ziemlich auswendig. Es ist die Geschichte vom Vater mit seinen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, gib mir das Vermögen, das mir zusteht, geht vom Vater weg, um dort sein Glück zu suchen. Jesus sagt, dieser Vater steht für Gott. Und ich sage, dieser jüngere Sohn, das sind wir. Wir sagen, Gott, wir brauchen dich nicht und laufen in eine Richtung ohne Gott, in ein fernes Land. Und dort ging dieser jüngere Sohn hin und hat sein Geld verprasst mit Alkohol, mit Partys, mit Prostituierten, bis er nichts mehr hatte. Dann kam noch eine Hungersnot, hatte nichts mehr. Und es heißt dann so in Lukas 15, Vers 14, Hoffnung für alle, es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung begann er Schweine zu hüten, aber auch das reichte nicht zum Leben. Denn Jesus sagt, er wollte beim Schweinehüten das Schweinefutter essen. Aber nicht mal das durfte er. Er hatte so Hunger. Und dann kommt er zur Besinnung. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Da kehrte der Sohn zurück und ich möchte jetzt lesen aus Lukas 15, Vers 18. Und folgende. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Dieser jüngere Sohn, er merkt so in diesem Moment, dass er da beim Schweinehüten ist, ich passe eigentlich überhaupt nicht mehr in die Gegenwart meines Vaters. Ich habe ihn so enttäuscht. Mein Vater ist heilig und ich stink nach Saumist. Es passt überhaupt nicht mehr zusammen. Und doch sieht er es als einzige Chance, kehrt um und sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, mach mich zu einem Tagelöhner, das ist so sein Plan. So macht er sich auf den Weg und bei seinem Vater hat er wahrscheinlich eine Predigt erwartet, eine Moralpredigt. Und was passiert jetzt? Und das, was hier steht, das bewegt mich immer wieder von Neuem. Der Vater hält keine Predigt. Der Vater geht nicht raus und sagt, Sohn, hier ist gar nichts mehr zu suchen. Er geht nicht raus und sagt, du hast mich so enttäuscht. Er geht auch nicht raus und sagt, oh, weh, du stinkst ja. Sondern er rennt raus. Ich denke, das ist so der einzige Moment in der ganzen Bibel, wo Gott in Eile ist. So im Bild. Er rennt raus und er umarmt seinen Sohn. Und es wird so deutlich, dieser Vater hat das ganze Leben des Sohnes auf diesen Sohn gewartet. Und jetzt, wahrscheinlich hat er die ganze Zeit Ausschau gehalten. Und jetzt kommt dieser Sohn zurück, er rennt raus, er umarmt ihn und sagt so, willkommen zu Hause. Ich habe auf dich gewartet. Keine Verurteilung, das berührt mich immer wieder von Neuem. Gott klagt uns nicht an. Warum nicht? Weil Sünde harmlos wäre? Nein. Sünde ist für Gott abgrundtief schlimm. Gott hasst Sünde. Sünde weckt den heiligen Zorn Gottes. Für Sünde haben wir den Tod verdient. Nein, Gott klagt uns nicht an, Weil Jesus Christus für uns bereits gelebt hat und gestorben ist. Jesus hat das heilige Leben gelebt, das wir eigentlich leben müssten. Und Jesus starb am Kreuz, weil wir nicht so leben, wie wir leben müssten. Und wenn ich jetzt zum Vater zurückkehre, Gott mich annimmt, dann schaut Gott mich durch Jesus an. Absolut heilig und gerecht. Sündlos. Darum keine Anklage. So gibt es nun keine Anklage, keine Verdammung für die, die in Christus Jesus sind. Zurück beim Vater bekommt der Sohn ein Gewand, neue Identität, einen Ring, er wird angenommen wieder als vollwertiges Mitglied in der Familie, Sandalen, er bekommt einen Auftrag und Essen. Fünfgangmenü wahrscheinlich, kein McDonald's-Essen. Ein Essen, das wirklich satt macht. Ein Festessen. Und vielleicht sitzt du jetzt heute hier und denkst, das ist genau meine Geschichte. Ich bin eigentlich dieser jüngere Sohn, der von Gott weggelaufen ist. Der bisher mit Gott nichts zu tun haben wollte. Ich habe mein Glück gesucht. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich habe mein Glück gesucht in Religion. Dieser Religion oder dieser Religion. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich habe mein Glück gesucht in der Esoterik. Vielleicht warst du bei Geistheilerin. Vielleicht warst du sonst irgendwo, wo du gedacht hast, hier finde ich mein wahres Glück. Vielleicht hast du dein Glück gesucht im Alkohol, in Drogen, bei Prostituierten. Im Geld, in Macht, in Karriere, im eigenen Partner, in was auch immer. Und du hast gemerkt, das sättigt nicht. Es ist wie das Trinken von Meerwasser. Man wird nur noch durstiger. Aber vielleicht bist du auch da und denkst, ja, ich war mal dieser jüngere Sohn, dann bin ich zum Vater zurückgekehrt. Aber jetzt bin ich wieder wie weggelaufen. Ich suche mein Glück wieder in Zisternen, in Quellen, die letztlich nicht sättigen. Dann möchte ich dich heute einladen, komm zum Kreuz. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, ich bin der Einzige, der so ist hier in dieser Gemeinde. Ich kann dir sagen, ich kenne so viele Menschen jetzt hier, so viele Zeugnisse. Unsere Gemeinde ist voll von jüngeren Söhnen. Von Menschen, die das Glück irgendwo gesucht haben, nur nicht bei Gott. Und zu Gott umgekehrt sind und heute sagen, Gott, er kann mir das wahre Glück geben, hier und in alle Ewigkeit. Ich lade dich heute Morgen ein, wieso zum Kreuz zu kommen. Wisst ihr, meine Botschaft heute Morgen ist nicht, wenn du den Blinker falsch gestellt hast, in einen Eisberg gerammt bist oder wie auch immer. Meine Botschaft nicht, jetzt streng dich halt ein bisschen mehr an. Lebe ein bisschen moralischer. Sondern meine Botschaft ist, komm zum Kreuz. Die Botschaft, streng dich mehr an, ist ein umgekehrtes Evangelium. Das umgekehrte Evangelium lautet, ich muss gut leben, damit Gott mich annimmt. Und wehe, wenn ich nicht gut lebe. Das Evangelium aber lautet, Gott nimmt mich an und deshalb will ich gut leben. Der erste Schritt ist, Gott nimmt mich an. Und dann will Gott mich verändern. Und dann, so ist mein Wunsch und Traum auch für uns, bewirken wir positive Veränderungen in der ganzen Welt. Dann bewegen wir etwas für Jesus. Aber der erste Schritt ist, komm zum Kreuz. Und so lade ich dich heute Morgen ein, komm zum Kreuz. Bekenn Gott deine Schuld. Wo hast du Zisternen gegraben? Glück gesucht, nur nicht bei Gott. Die Bibel nennt das übrigens Götzen. Wo hast du Götzen angebetet? Bekenn deine Schuld, Gott. Der sagt, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und dann bitte Jesus, in dein Leben zu kommen. Dein Leben zu erfüllen. Ich möchte beten. Jesus, wir haben in diesen fünf Predigten einige Herausforderungen angeschaut. So Steine, die uns stolpern können, zum Stolpern bringen könnten. Und heute auch Eisberge. dass wir den Glauben aufgeben. Und Jesus, du allein weißt, welche Eisberge in unserem Leben versteckt sind. Ich bitte dich, dass du die Eisberge uns zeigst, sodass wir nicht im Glauben Schiffbruch erleiden. Ich bitte dich jetzt auch für alle, die hier sitzen, die wie in so einen Eisberg schon hineingerast sind, die das Glück irgendwo gesucht haben, nur nicht bei dir. Ich bitte dich, Jesus, dass heute Morgen deine offenen Arme sichtbar werden. Menschen umkehren zu dir. Und dass wir alle, die wir vielleicht auch schon lange mit dir unterwegs sind, heute sagen, Jesus, du sollst den Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will das Glück zuerst bei dir suchen. Amen.